ARD.
SWR Kultur. Forum. Heute mit dem Thema Der Papst ist tot. Welche Botschaft hinterlässt Franziskus? Am Mikrofon Silke Arning. Irgendwie kam die Nachricht vom Tod des Papstes am gestrigen Ostermontag doch überraschend und irgendwie auch wieder nicht. Noch am Ostersonntag hatte er sich ja auf der Loggia des Petersdoms gezeigt. Er hatte sich nicht nehmen lassen, den Weltsegen Urbi et Orbi zu spenden und viele feierten diesen Auftritt als Zeichen seiner Genesung. Doch bei genauem Hinschauen, da konnte man einen sichtlich angeschlagenen Mann im Rollstuhl erleben, aber auch einen Papst, wie wir ihn überhaupt in den letzten Jahren immer wieder beobachten konnten. Freundlich, den Menschen und ihren Nöten zugewandt. Mit dem Papamobil ließ er sich anschließend noch über den Petersplatz fahren. Jorge Mario Bergoglio, so sein bürgerlicher Name, der Papst aus Argentinien. Er hat die katholische Kirche durch und aufgerüttelt. Ob er sie nachhaltig verändert hat, das wollen wir versuchen, in dieser Live-Sendung zu hinterfragen. Und dazu begrüße ich im Studio Matthias Drobinski. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Public Forum, die sich mit kirchlichen, religiösen und gesellschaftlichen Themen befasst, den Theologen und Kirchenrechtler Professor Thomas Schiller von der Universität Münster und Frau Professorin Johanna Rahner, Theologin und Direktorin des Instituts für ökumenische und interreligiöse Forschung an der Universität Tübingen. Frau Rahner, vielleicht fange ich einmal bei Ihnen an. Wie denken Sie denn so ganz persönlich an diesen Papst zurück? Welche Bilder, welche Worte kommen Ihnen da so spontan in Erinnerung?
Ich glaube, er war ein Meister der kleinen Gesten. Als Ökumenikerin erinnere ich mich natürlich an seinen Auftritt in der lutherischen Gemeinde in Rom, der wie jede Gemeinde in Rom, katholisch oder evangelisch, ein Altarbesteck, nenne ich es mal, also eine Patene und einen Kelch gebracht hat als Begrüßungsgeschenk. Und das war natürlich auch ein ökumenisches Zeichen, weil wir wissen ja, der Streit um gemeinsame Teilnahme an der Eucharistie am Abendmahl ist sozusagen ein hochsensibles Thema. Und damit drückt er im Prinzip etwas aus, was in der Ökumene zeichenhaft wichtig ist, nämlich die Anerkennung dessen, was im Abendmahl auch in einer evangelisch-lutherischen Kirche gefeiert wird, von katholischer Perspektive aus. Das war sehr eindrucksvoll. Also ein Meister der kleinen, aber wirksamen Symbolik.
Ja, man kann, glaube ich, durchaus sagen, die Ökumene lag ihm am Herzen, auch im weitesten Sinne, weil er ja auch zum Beispiel auf die orthodoxe Kirche auch zugegangen ist. Das gehörte für ihn ganz natürlich oder ist wichtig auch dazu, da zu einer Verständigung zu kommen.
Wobei er tatsächlich weniger die theologisch umstrittenen Themen angegangen ist, als eine vertrauensbildende Grundlage geschaffen hat. Also durch seine persönliche Zugewandtheit hat er sich ja auch die ökumenischen Partnerinnen und Partner entsprechend mit einer Symbolik dann doch etwas in den Dialog wieder mit hineingeholt. Er hat es ja auch mit der russischen Orthodoxie versucht, mit seinem Treffen mit Kyrill. Das ist jetzt aufgrund des Ukraine-Kriegs dann leider gescheitert, aber der Versuch war da und die ersten Schritte von katholischer Seite sind da auch gegangen worden.
Herr Schüller, wie ist das bei Ihnen? Also ich habe ja jetzt sehr viele Fotos dieses Papstes gesehen. Was ist für Sie so vielleicht das eindrücklichste Bild oder die eindrücklichste Geste, die Sie mit Franziskus so persönlich verbinden?
Ja, sein erster Besuch auf Sizilien, wo er die Insel Lampedusa besucht hat und das große Thema der Menschen auf der Flucht öffentlich gemacht hat, indem er auch den dortigen Bischof, der mittlerweile Kardinal ist, gestärkt hat in seiner Seelsorge, aber auch in dem politischen Kampf, dass Geflüchtete ein Recht darauf haben, Heimat zu finden, ein Recht darauf haben, dass wir sie aufnehmen, dass wir nicht geschlossene Herzen und Häfen haben. Und das ist ein großes Thema von ihm gewesen, das ihn sehr hart glaubwürdig erscheinen lassen. Da ist er dran geblieben und hat den Mächtigen, den Politikern und politischen Kräften in Europa auch immer ins Stammbuch geschrieben, seid menschlich, entspricht dem Evangelium.
Und gerade diese Blicke, also der Papst eben als Mann der Ökumene, als Mann, der sich für die Menschen am Rande der Gesellschaft einsetzt, diese Blicke kennen wir gut. Wie ist das bei Ihnen, Herr Drobinski? Welchen Blick haben Sie auf den Papst?
Ja, ich erinnere mich noch ziemlich gut an die Wahl. Also ich war in Rom und konnte dann als Reporter auch die Wahl begleiten. Und da fand ich diese Anfangstage, die fand ich schon unglaublich. Also wie man auf einmal merkte, wie dieser Papst den Stil auch des Papsttums veränderte. Also Dinge, die wir heute, glaube ich, auch so als selbstverständlich zum Teil annehmen. Also nein, auf einmal gab es keine roten Schuhe mehr, sondern die schwarzen Gesundheitslatschen. Dann wurde sickerte durch, er wird nicht in den apostolischen Palast ziehen, sondern im Gästehaus wohnen bleiben. Also Dinge, die sich vielleicht auch im Laufe der Jahre so ein bisschen abgeschliffen haben, wo man sich dann dachte, na ja, das macht er so, aber da ging ein Vibrieren auch durch diese römische Kirche, durch die Weltkirche, da standen auch gestandene Fachleute, die seit vielen Jahren den Vatikan beobachteten und dachten sich, boah, was ist das denn? Also so diese Umkehrung der Verhältnisse, dieses, da muss was passieren, da war auch eine Kirche, die ja doch so richtig auf der Mehltau klebte, regelrecht nach dem Pontifikat von Johannes Paul II. Und von Benedikt XVI., wo auch die Kardinäle sagten, hier muss sich endlich etwas ändern. Das fand ich schon unglaublich. Also das war wirklich eine Stimmung und eine Atmosphäre. Auch eben dieses geht hinaus an die Ränder, eine Kirche, die um sich selbst kreist, die taugt nichts, dass alle diese Sätze wurden auf einmal einfach so gesagt von diesem Mann. Also das passt ja, also der sagte ja dann auch manchmal mit sehr schlichten Worten auch ungewöhnliche Dinge. Also das fand ich auch toll. Kommt auf die Loggia nach der Wahl, sagt den Leuten einfach guten Abend und betet für mich. Also da denke ich doch immer noch dran zurück. Einmal konnte ich ihm die Hand schütteln, aber das fand ich eher eine nichtssagende Begegnung. Irgendwie, da sagt man drei Sätze. Das bleibt bei mir so im Kopf, diese Anfangszeit.
Ja, ich finde das schön, dass Sie da nochmal dran erinnert haben an den Anfang seines Pontifikats und auch dieser Auftritt mit diesem bescheidenen Buonasera, das er dann sozusagen über den Petersdom gerufen hat. Und auch dann diese Art, sich so ganz spontan zu verhalten, natürlich sehr zum Schrecken dann auch der Schweizer Garde, dass er ja auch sehr spontan sich dann in die Öffentlichkeit begeben hat. Oder er ist ja auch jemand, der sich hat dann so mal eben ganz spontan zur Pizzeria hat fahren lassen oder zu seinem Optiker oder so. Also war er eben auch ein Mann, der sich da einfach nicht an die Regeln gehalten hat?
Zumindest nicht an das Vatikanprotokoll, was man vorher gewöhnt war, glaube ich.
Das, ja, also er fremdelte, glaube ich, einfach mit diesen Protokollregeln, mit diesen mit dem, was ihn da einengen sollte. Das fand er, glaube ich, von Anfang an furchtbar.
Man konnte ja also auch sehen gestern, es gab eine riesige Welle der Anteilnahme und Betroffenheit, Trauerbekundungen aus der ganzen Welt. Und ich will jetzt nur mal eine herausgreifen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der würdigte Papst Franziskus als ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung, als einen glaubwürdigen Anwalt der Menschlichkeit. Und gerade dieses Etikett, also dass er ein Anwalt der Menschlichkeit sei, das habe ich wirklich mehrfach wahrgenommen. Worin hat sich eigentlich für Sie dieses nahe bei den Menschen sein von Franziskus ausgedrückt? Herr Schüller, Sie haben eben schon von Lampedusa gesprochen, das war sicherlich so ein Moment, aber was für Momente waren das noch, was ihn da so angetrieben hat, bei den Menschen zu sein?
Das ist eine Prägung aus Argentinien. Er war ja Erzbischof und hat ja auch da nicht im Palast gewohnt, sondern unter den Menschen. Einer meiner Mitarbeiter hat ihn damals besucht und da war er ganz normal, so wie ich meinen Bischof Franz Campos aus Limburg kannte. Das ist ein seltenes Phänomen unter Bischöfen und späteren Päpsten, dass sie den direkten Bezug zu den Menschen sich wünschen. Und er hat gelernt, mühsam gelernt. Er ist von einem sehr konservativen Standpunkt aus als junger Jesuit losgetreten. Er hat gelernt, dass das Evangelium den Armen gilt und dass man dementsprechend auch als hoher Würdenträger der Kirche sich entsprechend zu verhalten hat. Und das hat ihn glaubwürdig erscheinen lassen. Das sind die, die in Kriegssituationen sein, Fluchtsituationen. Er hat ja auch dem Glauben des einfachen Volkes immer diese Stimme gegeben. Er war elitekritisch, er hat ja auch die theologischen Eliten nicht so gemocht, auch die wirtschaftlichen, politischen Eliten nicht. Und da war er schon auch sehr entschieden. Aber bis er da mal so war als Amtsträger, als Erzbischof, später als Papst, das war ein langer Weg, das ist ja oft beschrieben worden. Aber da war er authentisch und das ist heute das A und O, egal in welchem Beruf, in welcher Organisation Sie arbeiten. Wenn das, was Sie sagen, mit dem übereinstimmt, wie Sie sich verhalten, dann sind Sie ein glaubwürdiger Zeuge. Und deswegen ist diese öffentliche Etikettierung, die Sie jetzt zum Beispiel beim Bundespräsidenten zitieren, durchaus eine wertschätzende Wahrnehmung. Das war jemand, der nahe bei den Menschen war, denen die Menschen nicht egal waren, der sich für die Menschen interessiert hat. Und das bleibt, glaube ich, sehr haften, ja.
Hat er denn als Jesuit dieses Papsttum auch nochmal in einer besonderen Weise geprägt?
Ja, also es gibt ja so eine Legendenbildung, die ist schon vor seinem Tod entstanden, dass die jesuitischen Mitbrüder, die um ihn herum waren, immer gesagt haben, es wird ein Pontifikat der Aussaat sein, er wird die Ernte nicht mehr selbst einfahren können. Das ist so ein Punkt, den wir jetzt in 10, 15 Jahren nochmal überprüfen müssen oder den wir gleich mal in einzelnen Themen kritisch durchgehen müssen. Da bin ich theologisch ein bisschen kritischer und auch kirchenrechtlich ein bisschen kritischer, obwohl er ein sehr eifriger Gesetzgeber war, muss man auch mal sagen. Das Zweite ist, das hat man jetzt bei den großen Bischofssynoden gesehen, dass er schon versucht hat, in den Prozess der gemeinsamen Bewusstseinsbildung, Meinungsbildung, Beschlussfassung stärker diesen Geist der Unterscheidung, ja, dieses typische, wirkliche, sich Zeit zu nehmen, Schriftlesung, nicht einfach nur Apparat und eine Tagesordnung abzuarbeiten, sondern immer sich wieder auf das Schriftwort zu beziehen. Da merkt man gewisse jesuitische Prägung. Ansonsten, so mit der großen Theologie hat er es nicht. Wie Johanna Rahners eben gesagt hat, er hat lieber Zeichen gesetzt und Dinge auch für nicht so bedeutend gehalten. Ich meine, wenn dann man gesehen hat, wie er in die evangelische Gemeinde gegangen ist und die Abendmathematik einfach mal abgeräumt hat mit so einer Überreichung, ja, dahinter stehen natürlich auch noch weitere theologische Probleme und seine Kurie ist nicht immer mit ihm gegangen. Das muss man einfach auch sagen, ja.
Er hat Zeichen gesetzt und er hat oft sehr starke Worte auch gefunden. Also ich habe mir mal überlegt, auch hier für diese Sendung, welchen Titel würde ich dieser Sendung geben, und habe dann auch gedacht, naja, vielleicht sowas wie ein Etikett wie der schonungslose Papst. Denn er hat sich ja nicht, hat sich nicht geschont, aber er hat auch die anderen nicht. Also so ein Satz zum Beispiel wie, diese Wirtschaft tötet, mit dem er dann unseren Raubbau an der Natur, an unserer Wegwerfgesellschaft kritisiert hat. Ich denke mal, das ist auch für viele sicher eine Zumutung gewesen, oder?
Zumindest hat er einen Sensus entwickelt, was in einer Situation notwendig ist zu sagen. Also was er wirklich gut erfasst hat, ist immer, wo steckt eigentlich oder wo müssen wir uns positionieren als Kirche, als Gläubige, um tatsächlich die Menschen zu erreichen. Also wenn ich einen Titel drüber geben sollte, würde ich ihn tatsächlich als den Seelsorger, den Papst, also der Papst als Seelsorger. Das ist für mich die treffende Beschreibung für Papst Franziskus. Also der Hirte, wenn das nicht so ein antiquiertes Bild wäre. Seelsorger sagt vielleicht modernen Menschen ein bisschen mehr als dieses andere Bild.
Das finde ich jetzt interessant. Woran machen Sie das genau fest?
Weil er einen großen Sensus hatte für die Menschen. Also er wusste genau sozusagen, was in einer Situation zu tun ist. Und zwar als Mensch. Also er hat nie den Menschen hinter dem Amt versteckt. Und das mag ein bisschen auch seine Provokativität dann ausmachen, dass er tatsächlich Leute verblüfft, manchmal vor den Kopf gestoßen hat. Aber er hat den Menschen nie hinter dem Amt versteckt, sondern hat als Mensch dieses Amt ausgefüllt. Und dann auch, daher kommt auch, glaube ich, dieses Authentische oder den Eindruck von Authentizität, dass man ihm das dann in der Situation auch abgenommen hat, weil er wirklich einen Sensus dafür gehabt hat, was notwendig ist. Also die erste Fahrt nach Sizilien auf Lampedusa, weil es brannte an allen Ecken mit dem Thema Migration.
Genau.
Und dann auch in anderen Situationen, also in Kanada mit den Indigenen und der Entschuldigung, dass hier die Kirche auf die Füße zu fallen hat und um Entschuldigung zu bitten. Und solche Dinge, die er dann manchmal ein bisschen flapsig in seinen Interviews, insbesondere bei Flugreisen dann, gegeben hat. Aber letztendlich hat er als Mensch sozusagen dieses Amt erfüllt. Und auch, dass seine eigene Kontur als Person nie dahinter versteckt.
Ja, man kann ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, er hat dafür gesorgt, dass die Obdachlosen am Petersplatz in der Nähe eine Waschgelegenheit bekommen haben. Er hat einen Kardinal ernannt, der sich um sie kümmert, den er auch in die Ukraine geschickt hat. Da hat man dieses pastorale Ethos einfach gespürt. Er wollte wissen und er wollte sich darum sorgen, dass die Menschen, denen es nicht gut geht, dass denen geholfen wird. Das kann man jetzt paternalistisch nennen. Nee, das war seine Berufung. Das mit dem Seelsorger ist so ein Problem. Die rechte katholische Szene, konservative Szene in den USA hat ihn immer als den Weltpastor bezeichnet, aber nicht positiv, sondern der ist ja theologisch unbedarft, der macht manchmal politisch.
Man sollte sich aber von den Rechten nicht unbedingt das Narrativ aufzwingen lassen. Da müssen wir sowieso aufpassen. Die sprechen im Augenblick sehr stark wieder, das Narrativ auch in Bezug auf die Wahl des neuen Papstes.
Johanna, darum geht es mir nicht. Es geht mir nur darum, dass es eben auch ihm oft ins Gesicht geschlagen wurde. Da seine Authentizität, sein wirklich seelsorgliches Ethos, und das haben andere nicht begreifen wollen, weil sie natürlich einer alten identitären katholischen Politik der Vorgängerpäpste nachjammerten, die ja jetzt auch diese Kreise wieder deutlich ins Wort fassen. Also kurzum,
letztlich so eine Art Trennung von Amt und, und Person. Also das ist ja das, was diese Kreise wünschen, und Franziskus hat das ja sehr in eins manchmal auch zu sehr. Das kann natürlich schon auch ein Problem werden.
Ja, sicher. Genau.
Aber ich habe dieses seelsorgerliche Engagement und diese Leidenschaft für die Seelsorge habe ich auch wahrgenommen, aber ich habe es ehrlich gesagt auch ein bisschen so als politische Botschaft empfunden, weil er hat ja natürlich, indem er diese Missstände und auch diese Fehlstellen deutlich gemacht hat, also wie es eben um die Situation beispielsweise der indigenen Völker, ihre Entrechtung oder eben auch praktisch, wie es mit den Menschen umgeht, die jetzt im Gaza leiden. Ja. Und damit hat er sich ja gerade noch auch am Sonntag nicht bei allen beliebt gemacht, wenn er dafür einen Frieden geworben hat und gesagt hat, da wohnen keine Terroristen, da sind Familien, Mütter und Kinder. Also das sind doch auch politische Botschaften.
Ich glaube, dass er das nie getrennt ist, dass Seelsorge für ihn auch immer politisch war und andersrum Politik auch immer Seelsorge war. Also sozusagen Politik nie abstrakt von den Menschen gelöst war und andersrum auch eben, wenn man zu den Menschen hingeht, dann muss man, glaube ich, aus seiner Sicht auch politische Konsequenzen ziehen und eben auch sagen, ja, ich bin da für einen Frieden. Es führte manchmal dazu, dass er natürlich die Politik aus, ja, auch manchmal einer sehr lateinamerikanischen Sicht sah. Also ich persönlich habe dann schon auch damit gehadert, dass es eben am Anfang sehr schwer fiel, den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine auch einen Angriffskrieg zu nennen, in der Hoffnung eben da auch etwas Versöhnendes hinzubekommen oder einen Frieden irgendwie auszuhandeln, was alles sehr ehrenwerte Motive sind. Aber da merkte man halt, da fehlte schon auch so manchmal die Trennschärfe in der Hoffnung, eben was bewegen zu können. Aber das ist vielleicht auch die Schwäche, die aus seiner Stärke kam, eben, dass er sagt, ich muss politisch wirken. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin Seelsorger, ohne dass ich auf die Strukturen, auf die Gesamtzusammenhänge sehe. Also der Begriff der strukturellen Sünde aus der Befreiungstheologie, das war ihm schon durchaus nahe. In vielem übrigens auch Johannes Paul II. Also sowas ganz Neues hat er da nicht gemacht. Johannes Paul II. Hat natürlich sozusagen andere Wahrnehmungsmuster gehabt und eine andere Geschichte. Aber zum Beispiel die Kapitalismuskritik, die Papst Franziskus ja auch immer wieder geäußert hat, die ist der katholischen Kirche nicht ganz neu und war ja auch nie fremd.
Das ist sicherlich richtig. Also eben, da steckt ja auch wieder diese Anteilnahme und diese Verpflichtung drin, sich eben auf die Sache, auf der Seite der Schwachen und der Armen zu stellen, natürlich, sich da solidarisch zu zeigen. Ich fand jetzt auch nochmal interessant, dass zum Beispiel er auch in den Würdigungen gestern vielfach als ein Mann der Hoffnung gewürdigt wurde. Also zum Beispiel UN-Generalsekretär Guterres, der hat das sehr deutlich betont, dass eben Franziskus dazu aufgefordert habe, nicht der Logik der Angst nachzugeben, nicht in Waffen zu investieren, sondern in den Frieden. Aber kann man tatsächlich Franziskus als Friedensstifter bezeichnen? Weil Sie haben es ja auch eben erwähnt, Herr Trubinski, seine Engagement zum Beispiel oder seine Äußerung zu der Ukraine vor einem Jahr zu Ostern hat ja sehr für viel Irritation gefordert. Also seine Friedensbotschaften waren ja oft auch sehr ambivalent.
Ja, also die Frage, was hat er bewirkt? Das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Ich glaube, er hat das Thema wachgehalten und das finde ich schon gut. Das ist schon auch jetzt bei aller Kritik, die ich dann im Detail habe. Ich glaube, sag mal ganz platt, wenn einer vom Frieden reden muss, dann wäre nicht ein Papst, der sich auf ein Evangelium verpflichtet sehen soll, das eben auch sehr klar vom Frieden, vom künftigen Frieden redet, dass das dann nicht immer so einfach ist, ist eine andere Sache. Also letztlich fand ich diese letzte Ansprache, wo er ja so wirklich sich hat alle Konflikte dieser Welt zusammensuchen lassen und gesagt hatte, die schaut hierhin, hier gibt's auch noch Krieg. Das fand ich schon auch vermächtnishaft. Das war, glaube ich, schon ein Thema, das ihn umtrieb, wo er auch Dinge versucht hat, vielleicht nicht immer mit diplomatischem Geschick, da mussten immer andere nach ihm nacharbeiten. Das hat auch geschadet, das ist vielleicht tatsächlich auch eines der Probleme dieser Spontaneität. Aber im Grundsatz, dass diese Kirche, sag ich mal, ein Gegenbild sein muss zu dem Christentum, das J.D. Vance und das Trump irgendwie so vor sich hertragen, das finde ich nur gut und da finde ich auch jesusgemäß und auch einem Papst angemessen.
Sie haben es eben schon gesagt, Sie haben durchaus auch Kritik an diesem Papst. Was ist denn für Sie schwierig oder was ist für Sie sozusagen an diesem Pontifikat von Papst Franziskus doch eher ja ambivalent?
Ja, Ja, das Thema Frauen ist für die
Frauen, da hätte die Frau Rana jetzt gleich noch nachgefragt.
Ich wollte das Klischee. Danke. Ich wollte das Klischee jetzt nicht hier bedienen.
Ich wollte es auch nicht bedienen.
Ich nehme mich aber trotzdem des Themas an. Was ist ambivalent? Ich glaube, wir spüren im Augenblick die Situation, dass wirklich vieles in Bewegung ist, vieles sozusagen angefangen hat. Wir aber merken, es gibt durchaus interessierte Kreise, die bis hin in bestimmte politische Ecken, die das wieder einbremsen wollen. Und wir merken jetzt kommt es drauf an, man hat es auch seit gestern immer wieder gelesen, wer wird sein Nachfolger? Wird er das weiterführen? Wird er da tatsächlich die Ernte dessen, was er gesät hat, dann einbringen können? Also wir merken, und das ist wieder etwas, was ihn unterscheidet von seinen beiden unmittelbaren Vorgängern. Wer hat sich denn nach dem Tod von Johannes Paul II. Oder Benedikt XVI. Erwartet, dass jetzt etwas aufbricht, etwas anders wird? Etwas? Also wir sind doch, ehrlich gesprochen, von einer Hoffnung im Augenblick erfüllt. Und die ist, glaube ich, nicht naiv und blauäugig, sondern wir haben alle den Eindruck, hier ist etwas in Gang gekommen. Und jetzt kommt es darauf an, tatsächlich es entsprechend in Konkretionen umzusetzen. Also die Kirche ist nicht mehr so, wie sie 2013 bei seiner Wahl gewesen ist. Das dürfen wir doch feststellen, oder?
Ich möchte aber dennoch Wasser in den Wein kippen. Ich teile das alles, was du gesagt hast. Und ich nehme jetzt das Frauenthema. Das war schon desaströs, was er da gesagt hat. Also zum Beispiel, man könne sich nicht vorstellen, Frauen zu Priesterinnen zu weihen, weil sie das klerikalisieren würde. Da habe ich mal gefragt, besteht die Krankheit bei Männern nicht oder die Gefahr? Und ihnen dann immer so mehr, dann hat er so ein schematisches Bild, also die Frau, die Empfangene, das marianische Prinzip und der Mann, das dynamisch, aber immer in der Gefahr zu herrschen. Da hat man schon auch simple Schemata im Kopf erkannt, damit hat er nicht reüssiert. Das Spannende an ihm war, dass, wir hatten es eben mit der Seelsorge, der spannende Punkt, dass er bestimmte Denkhorizonte wieder eröffnet hat. Und das ist hoffnungsvoll, da stimme ich Johanna Rahner zu. Also nehmen wir das Beispiel, in dem Thema bin ich lange drin, gleichgeschlechtliche Liebe, Umgang damit. Da sind viele enttäuscht, weil sie gesagt haben, macht kein Sakrament der gleichgeschlechtlichen Liebe und so. Aber er hat wenigstens wieder ermöglicht, dass man angstfrei darüber sprechen konnte. Also die Moraltheologie lag am Boden und es gibt jetzt wieder Kolleginnen und Kollegen weltweit, die das zum Thema gemacht haben. Ich glaube, darin liegt sein Verdienst, Denkhorizont eröffnet zu haben, nicht direkt Verbot zu eröffnen. Und Johanna Rahner hat es gerade gesagt, wer hätte nach den beiden letzten Pontifikaten irgendeine Hoffnung gehabt? Das war erstarrt, Mehltau fiel eben als Stichwort. Und dieser Papst hat Dynamiken ausgelöst und wir gucken sicherlich gleich am Ende auch nochmal perspektivisch nach vorne. Jetzt ist der spannende Punkt, welche Kräfte hat er gelöst, welchen Geist hat er aus der Tube gelassen und gibt es jetzt Frauen und Männer in der Kirche, die das aufgreifen und dynamisch nach vorne bringen? Das ist die spannende Frage. Ja.
Wobei ich würde schon auch nochmal gerne sozusagen auch auf die Dinge eingehen, wo ich jetzt sagen kann, die kann man durchaus kritisch sehen. Also auch das Verhältnis zum Thema sexualisierte Gewalt.
Ja.
Da merkt man, da hat er einen sehr, sehr langen Weg zurücklegen müssen. Ich weiß noch, selbst 2019, als es diesen Kinderschutzgipfel im Vatikan gab, hat er eine Abschlusspredigt gehalten,
unterirdisch,
die letztlich hieß, der Teufel versucht da halt die Priester und dazu fragen, liegt es nicht doch einfach an uns, an der Art und Weise, wie wir Kirche sind, wie wir über Macht reden, wie wir über Sexualität reden. Also diese Selbstreflexionsebene, die hatte er letztlich nicht. Die hatte er auch beim Thema Frauen nicht. Also so, da ging er sozusagen aus diesen vorgefassten Schemata, die er hatte, nicht raus. Er hatte dieses Menschliche oder dieses Gefühl, ja, ich muss da was tun für die Frauen. Deswegen sind ja auch so viele Frauen in verantwortliche Ämter im Vatikan gekommen wie nie zuvor. Also es gibt jetzt eine Präfektin einer Kongregation, also was früher mal alles Kardinäle waren, jetzt vom geweihten Leben, also für Ordensleute und geistliche Gemeinschaften. Ja, das ist revolutionär, aber sozusagen das Denken dahinter. Letztlich die Frage, müssen wir da nicht doch auch an unsere Lehre ran, an das, wie wir von der Kirche, von Frauen auch theologisch denken und reden. Also sozusagen können wir es uns noch weiterhin leisten, Frauen ontologisch, also von ihrem So-Sein her, von der Weihe auszuschließen. Also dieses Denken, glaube ich, das sind Dinge, die jetzt passieren müssen. Da hat er Türen geöffnet, also ich glaube auch, es wird in der katholischen Kirche diskutiert, wie lange, lange nicht mehr. Also Dinge, die vorher abgestraft wurden, das muss man sich ja vorstellen, welche Lehrzuchtverfahren. Es gab eine Frau, die irgendwie in ihrem Aufsatz mal einmal das Wort feministische Theologie sagte, die hatte dann schon Schwierigkeiten, Professorin zu werden. Also alle diese Dinge gibt es Gott sei Dank so nicht mehr. Deswegen finde ich es auch nicht so schlimm, dass die Konservativen mal meckern. solange sie nicht sozusagen Machtspielchen treiben, aber im Sinne der intellektuellen Auseinandersetzung tut das der katholischen Kirche ja auch nur gut.
Also was ich jetzt bei Ihnen herausgehört habe, grundsätzlich zum Beispiel an der katholischen Sexualmoral hat er nichts geändert, aber er hat gleichzeitig eben Frauen in hohe Ämter befördert, also beispielsweise die Ordensschwester Brambilla ist Frau eines der höchsten Ämter, also im Vatikan geworden, die Vorsitzende, und zum Beispiel Raffaella Petrini, genau. Die ist Vizechefin quasi des Vatikan geworden. Das ist ja, man sieht sie auch ganz oft auf den Bildern. Ist das denn dann eigentlich nur reine Alibi-Politik?
Nein, dahinter steckt ein ganz bestimmtes Bild vom Leitungsverständnis. Er hat die Weihe für Frauen ausgeschlossen mit den theologischen Problemen, die Johanna Rahner und eben auch der Matthias gesagt haben. Aber er hat gesagt, und das ist eine ganz bestimmte kirchenrechtliche Doktrin, die Lehre da von der heiligen Gewalt, Konzil, das ist für mich Quatsch. Er hatte mit Kardinal Gelander, einem jesuitischen Mitbruder, einen sehr sachkundigen Kirchenrechtler an der Seite, und er sagt, jegliche Form von Leitungsgewalt in der Kirche können von allen ausgeübt werden, auch ohne Weihe. Und Frau Petrini, die Schwester, die müsste eigentlich jetzt zur Kardinälin erhoben werden. Das Gesetz zum Vatikanstaat sieht vor, dass der Chef des Vatikanstaats, das ist sie jetzt, die Chefin, zur Kardinälin erhoben wird. Und das habe ich sogar für möglich erachtet. Das ist jetzt die spannende Frage, ob das kommt. Also kurzum, der hatte da auch ein bestimmtes Bild. Der hat ja auch mit Ursula von der Leyen gesprochen und plötzlich kapiert, Frauen können den Haushalt besser organisieren, sind tougher. Und ich bin mit Frau Kräuter-Kirchhoff in einer Kommission drin, die sagt immer, sie war ja im Wirtschaftsrat und sie ist im Wirtschaftsrat. Bei Gelddingen hat er immer gesagt, da können Frauen besser mit umgehen. Da merken Sie dieses etwas klischeehafte Bild, was aber dann doch Frauen in Leitungspositionen bringt. Die Frage ist nur, wie lange kriegen wir Weihe und Leitungsgewalt so weit auseinander? Das haben wir hunderte Jahre in der Kirchengeschichte gehabt und die Argumente liegen auf dem Tisch, gerade aus der deutschen Theologie. Und jetzt wird man schauen müssen, wie die nächsten Päpste damit umgehen. Aber da gibt es eben starke Widerstände und in denen stand er drin. Man glaubt immer, ein Papst könnte mit dem Finger schnippen und dann ist seine Meinung die Doktrin. Das ist eine sehr falsches Vorstellung. Er steckt da in politischen Nuancen, da muss Rücksicht nehmen. Und okay, und jetzt, was Johanna Rahner sagte, es besteht dennoch Hoffnung, weil man wieder befreit theologisch denken darf. Und jetzt schauen wir einfach, was draus wird, ob der gute Geist wirbelt, ja.
SWR Kulturforum heute live zum Thema Der Papst ist tot, welche Botschaft hinterlässt Franziskus, mit Matthias Trubinski, Chefredakteur der Zeitschrift Publik Forum, mit dem Münsteraner Theologen Thomas Schüller und mit Johanna Rahner, Theologin aus Tübingen. Frau Rahner, ich wollte Sie gerne fragen, Sie haben ja eben gesagt, mal so nebenbei, wie anders, die Kirche ist anders geworden seit dem Amtsantritt von Papst Franziskus. Also wie anders ist die Kirche seit 2013 für Sie geworden?
Also es sind ja verschiedene Dinge schon angeklungen. Wir sind einfach politischer unterwegs noch einmal. Das mag wieder anknüpfen an die Zeiten von Johannes Paul II., die ja wirklich einen kontingenten Zeitentwicklung, also Zusammenbruch des Ostblocks etc. als Hintergrund hatten und jetzt wieder neu entdeckt ein soziales Evangelium, das soziale Engagement, also die Behauptung, dass Kirche sozusagen sich aufs Beten und auf Transzendenz konzentrieren konnte, das hat er abgeräumt in dem Sinne, dass eigentlich Glaube einfach tätiger Glaube ist und dementsprechend politisches Handeln bedeutet. Da ist er Lateinamerikaner gewesen, in der Wolle gefärbt, eigentlich auch durch die lateinamerikanische Befreiungstheologie, und da gehört genau dieses politische Agieren als dem Evangelium gemäß Agieren einfach dazu. Also das hat sich jetzt nochmal in den Vordergrund gedrängt.
Wobei, wenn ich kurz sagen darf, also Konzentration aufs Beten, wenn das, erinnere ich mich jetzt gerade an die Worte von Bundestagspräsidentin Julia Glöckner, die hat ja vor Ostern dazu aufgerufen, die Kirchen, dass sie sich mehr um die Seelsorge kümmern sollten, anstatt sich übertrieben politisch zu engagieren.
Ja, ich wollte es jetzt nicht direkt so ansprechen, Sie haben es ja jetzt genannt, also ich halte das einfach für ein Vorurteil, beziehungsweise eine Plattitüde, die da zum Ausdruck kommt. Das war es nie. Das Evangelium war immer politisch. Das Evangelium hatte immer mit dem anbeginnenden Reich Gottes zu tun, vom biblischen Horizont her. Und das wieder sozusagen entdeckt zu haben, Zweites Vatikanum, Gaudium et Spes, die große Pastoralkonstitution. Und da hat Papst Franziskus tatsächlich ganz stark wieder sich zum Verteidiger genau dieser Optionen, die darin verborgen sind, wieder zu machen. Also die Option für die Armen, für die Peripherie, überhaupt für das politische Handeln und damit auch den politischen Auftrag des Kircheseins in der Welt von heute. Das hat sich verändert, das ist stärker in den Vordergrund getreten. Und ich glaube auch, Thomas Schüller hat es schon angesprochen, die Freiheit des Denkens haben wir wieder. Als Theologinnen und Theologen haben wir wirklich in der bleiernen Zeit unter Johannes Paul II., damals Kardinal Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation und dann Benedikt XVI. Selber, dann Papst, einfach gelitten, wirklich gelitten, dass ein theologisch freies Denken, das auf Zukunft hinaus tatsächlich auch mal Gedanken wagt, also die Theologie an der Grenze und über die Grenze hinweg und eine wirklich streitende Theologie, der Streit gehört zur Theologie, hat er mal an den argentinischen Präsidenten der argentinischen Päpstlichen Universität geschrieben. Also solche Ideen, die sind tatsächlich jetzt wieder neu entdeckt worden und haben, glaube ich, die Welt der katholischen Kirche und auch die Welt der katholischen Theologie verändert.
Ich erinnere mich noch an diese erste Familiensynode, wo die Konservativen auf einmal völlig überrascht und auch aus den Socken waren, dass sie argumentieren mussten. Also das war genau das. Im Grunde die konservative Seite überhaupt nicht gewohnt. Also 30 Jahre lang war es ja so irgendwie, Der versammelte Sachverstand der Theologie rannte gegen die Mauern an. Also ihr, die hier sitzt als Universitätsprofessorin, Professor, also ihr habt immer Argumente, Argumente, Argumente. Und das prallte ab. Und auf einmal gab es eine Waffengleichheit. Also auf einmal musste die andere Seite auch diskutieren. Und man merkte, das waren die nicht gewohnt. Das war für die ein richtiger Schock. Und ich glaube, dieser Schock, der war auch heilsam.
Ich möchte noch einen dritten Punkt anführen zum neuen Gesicht, was Johanna Rahne schon schön dargestellt hat. Ein dritter wäre noch die heilsame Dezentralisierung, dass katholisch polyphon ist, dass es interkulturiert sein muss, dass es auf Grundfragen, selbst auf Grundfragen, auf verschiedene legitime katholische Antworten geben kann. Der hat auch einmal gesagt, es muss nicht jede Antwort aus Rom gegeben werden. Dieser Eurozentrismus geht ihm gegen den Strich. Und hier sehe ich zum Beispiel in jungen Kirchen, das wird auch spannend im Konklave sein, aus Afrika, aus Ozeanien, aus Papua-Neuguinea oder Asien, die sagen, okay, kulturelle Identität, wir können doch nicht mit einem westlichen katholischen Verständnis einfach so katholisch sein, wir müssen unsere eigene Identität auch katholisieren, wir müssen sie intellektuell auf den neuesten Stand bringen und müssen einfach unsere kulturelle Identität wahren. Das ist ein wichtiger Punkt, da hat er die Kurie immer erschüttert, wenn man das dann in Rom sagte, ja, aber wir haben doch immer beschlossen, was andere denken müssen. Nee, andere dürfen auch denken und sie haben ihr katholisches Profil, das ist auch anders geworden, das ist auch vielstimmiger und so ist auch katholisch nicht mehr ein uniformer Block, graue, schwarze Männer, sondern er besteht aus 5 Kontinenten mit 4 Sprachen, mit 4 verschiedenen theologischen Ansätzen. Und gerade die Theologien aus Lateinamerika, aus Afrika und aus Ozeanien, gerade von Frauen getragen, die ist tough und die ist wirklich wieder mutig am Voranschreiten. Das ist sein Verdienst.
Ja. Also es hat sich doch einiges geändert. Die Kirche ist bunter geworden, dezentraler geworden. Und ich fand es auch interessant, also gestern gab es auch eben so Stimmen, die haben ihn als Modernisierer gewürdigt. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was bleibt von diesem Pontifikat? Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, er hat davon gesprochen, dass vieles unumkehrbar sei. Teilen Sie diese Meinung?
Als Kirchenrechter muss ich sagen, wenn man weiß, welche Amtsfülle und Amtsmacht ein Papst hat, ein Papst kann auch das, was seine Vorgänger getan haben, von jetzt auf gleich umändern. Denk nur Pius XII bei der Frage, was ist der dogmatische Gehalt der Priesterweihe? Ich sage einfach mal gegen eine Konzilsentscheidung, es ist jetzt wieder die Hochberufung des Geistes. Also da wäre ich vorsichtig. Da ist Georg Betzing immer etwas vollmundig in seinen Analysen. Ein Papst kann von jetzt auf gleich auch den Rückwärtsgang einschalten. Darum ist es ja so spannend, was jetzt auf dem Vorkonklave und auf dem Konklave geschieht. Wer jetzt den Geist nicht mehr in die Tube zurückdrängt, sondern wer jetzt aufsteht und sagt, wir durften frei denken, der Geist hat gewirkt. Neuer Papst, du kannst sagen, was du willst, du hast formal die Macht, aber Franziskus hat die Türen geöffnet. Aber das wird eine spannende Frage sein, die man jetzt beobachten wird.
Wie sehen Sie das, Frau Rahner? Hat Franziskus die Kirche jetzt, die katholische Kirche, nachhaltig verändert?
Ich weiß, dass Thomas Schüller das ein bisschen als Kirchenrechtler anders sieht, nach dem Motto, er hätte ja rechtlich das und das und das regeln können. Aber du hast ja gerade eben erzählt, was damit passieren kann. Sein Nachfolger hätte es genau, also könnte es wieder zurückgängig machen. Exakt, ja. Deswegen ist die Frage, und ich glaube, da ist er wieder der typische Jesuit, Prozesse in Gang zu bringen und sozusagen für eine Dynamik zu sorgen, wo es ganz, ganz schwierig ist, diese wieder aufzuheben. Das ist nachhaltiger, als irgendwelche absolutistischen Entscheidungen zu treffen, die der Nachfolger dann gegebenenfalls wieder einkassieren kann. Also wenn die Leute sozusagen mit dem Schiff mal auf den Ozean rausgefahren sind, dann hält man sie nicht mehr auf.
Und ich glaube, es ist ja schon wirklich auch eine sehr besondere Situation jetzt aktuell, die katholische Welt. Auch dieses Konklave sieht total anders aus, also total vielleicht nicht, aber es sieht deutlich anders aus. Wir haben 135 wahlberechtigte Kardinäle, von denen sich viele auch einfach gar nicht kennen, weil er ja sehr viele neue Kardinäle in Amt und Würden gebracht hat. Wie wollen die dann überhaupt sich verständigen und einen neuen Kandidaten finden?
Jetzt hoffe ich mal ganz ernsthaft, dass die in anderen Teilen der Welt ein bisschen repräsentativer sind, die Kardinäle, als die drei Deutschen. Also, wenn ich gar nicht, das ist so das, etwas, was wir seit gestern ein bisschen Albträume
beschreiben. Was meinen Sie damit genau?
Ja, unsere drei Wahlberechtigten sind Kardinal Müller, Kardinal Wölki und Kardinal Marx. Mhm. Und mindestens zwei von den dreien würde ich doch mal sagen, dass sie 90% der Katholikinnen und Katholiken in Deutschland nicht repräsentieren.
99%.
Danke, ich war vorsichtig in meinen Schätzungen.
Ja, und sie sind theologisch auch sehr einseitig und sie bringen kaum was mit. Aber ich glaube, dass es spannend sein wird. Es ist nicht mehr so safe und so sicher wie früher, dass die Italiener, die Nordamerikaner, die verschiedenen Fraktionen sich bilden. Die sind da, die werden auch die Strippen ziehen. Aber ich hoffe einfach, dass die, die jetzt im Journalismusbereich sind, Freelancer, die freie Player sind, einfach sich das Geschäft anschauen. Im Vorkonklave das Profil näher bestimmen. Darüber haben wir ja gerade ein bisschen diskutiert, in welche Richtung es gehen könnten. Und dann sich genau die anschauen, die bestimmten Gruppen nach vorne tragen. Und da würde ich mir wünschen, dass sie die innere Freiheit behalten. Und auch Johann Rahner hat das gerade gesagt, dass sie mit ihrem Blick auf ihre Ortskirchen sagen, was die Bedarfe sind und dass sie diesen freien Geist da rein transportieren. Ich glaube, das habe ich ja gestern gesagt, es wird ein bisschen komplizierter diesmal im Konklave. Es wird ein bisschen länger dauern, nicht wie im Mittelalter, ein paar Monate, aber vielleicht nicht mehr 3-4 Tage, sondern vielleicht mal eine Woche. Tut auch ganz gut, dass man einfach nicht nur die Favoriten benennt, die so und so dann wieder als einfache Kardinäle aus dem Konklave herausgehen, um ein Bonmot zu zitieren, was häufig gebraucht wird. Ja.
Wobei natürlich muss man schon sagen, also so was ich aus Gesprächen auch aus dem Vatikan, ist vielleicht auch nur ein Teil der Perspektive, mitbekomme, so dieses Bedürfnis, ein bisschen mehr Ruhe als beim vorigen Papst, wünschen wir uns schon. Also das heißt, es gibt schon, sagen wir mal, so den Wunsch auch jetzt nicht von Reaktionären, sondern von Leuten, ich sag mal so, irgendwo in der Mitte sind, nach so einer Konsolidierung. Also das erlebe ich schon. Also deswegen, glaube ich, werden so ganz liberale Kandidaten, die mir persönlich vielleicht besser gefallen würden, nicht so einfach haben. Ich glaube andersrum aber auch, dass die reaktionäre Fraktion, also die alles am liebsten zurückdrehen würde, im Augenblick nicht die Mehrheit hat und vor allem auch keine starken Kandidaten. Also es gibt so eine konservative Website, die so immer die Kandidaten auflistet. Und da kommt dann Kardinal Müller vor. Und dann denke ich mir, okay, wer da Kardinal Müller auflistet, der hat entweder keine Ahnung oder eben keine Kandidaten. Also der würde gerne einen Konservativen nehmen. Da gibt es noch den Erdő aus Ungarn, der so ein bisschen, also der Einzige wäre, von dem ich mir vorstellen könnte, dass er sowas ausfüllen könnte. Das wäre so ein bisschen Ratzinger minus Intellekt. Aber,
plus Kirchenrecht,
ja, so. Also ob man das will, ist die andere Frage. Aber da merkt man, die haben alle, also sozusagen alles, was aus dieser Seite angeboten wird, hat keine Mehrheit. Und ich glaube auch, dass die, das ist jetzt mal Spekulation, bestenfalls so eine Sperrminorität, also aber auch nur, wenn sie die gemäßigt Konservativen noch mitnehmen haben, mehr aber nicht. Also es gibt keine konservative Gestaltungsmacht, glaube ich, die jetzt einen Papst nach vorne bringen wird, der sagt, ich drehe das alles zurück. Die Frage ist, ob es andersrum einen geben wird, der sagt, hey Leute, wir legen noch eine Schippe drauf bei den Reformen. Das, glaube ich, wird es so auch nicht geben, sondern ich vermute mal, dass es tatsächlich so ein Wunsch und Bedürfnis nach Konsolidierung gibt, was ja so ambivalent ist. Auf der einen Seite wünsche ich mir ja, dass das, wir haben ja jetzt auch sehr feurig über dieses Pontifikat gesprochen, dass da Dinge weitergehen, die auch entstanden sind. Andererseits kann es vielleicht dann doch zu Enttäuschung führen, auch wenn nicht alles rückgängig gemacht wird. Also so, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
Also man könnte vielleicht sagen, es ist vielleicht eben nicht unumkehrbar, dieser Prozess, aber auf jeden Fall hat Papst Franziskus eine sehr deutliche Spur gelegt und so aus dieser Rinne dann abzuweichen, wird dann auch nicht so einfach sein. Ja. Wenn jetzt jemand gewählt wird, dann kann man aber doch vielleicht davon ausgehen, oder ich spekuliere natürlich jetzt auch, aber es ist so, dass der einen anderen Blickwinkel vielleicht doch haben wird. Nicht mehr so eurozentriert, sondern eben Franziskus war ja der berühmte Papst vom anderen Ende der Welt. Also wird vielleicht dann doch der neue Kandidat auch da eine andere Sicht haben.
Kommt drauf an, woher er kommt. Ne? Also es gibt starke afrikanische Kardinäle. Ich darf den von Kinshasa nennen, der sich auch in der Frage Segen gleichgeschlechtlich als Stimme Afrikas präsentiert hat, der sehr, sehr fit ist und sehr gut vernetzt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es erneut einen Nicht-Europäer trifft. Dann ist aber allerdings die Frage, wer ist es dann, ne? Und mit welchem Programm? Und er muss seinen eigenen Stil finden und er muss seine eigene Art der Amtsausführung finden. Man kann jetzt nicht einfach sagen, Kopie, das war so ein bisschen bei Ratzinger. Er sollte das weiterführen, dieses eingefrorene katholische Moralsystem, was nur noch aus Geh- und Verboten bestand. Da war man sich sicher, aber jetzt Konsolidierung, natürlich vielleicht einen politisch affineren Menschen, der weiß, dass man nicht als Papst, als Privatmann spricht, sondern dass jede Äußerung auf die Goldwaage gelegt wird. Aber der oder der es wird, das ist ja ein der in dem Fall,
ja, das ist
leider,
schon klar.
Es wird nicht nur...
Endlich stimmt das generische Maskulin.
Ja, eigentlich kann man es mal sagen, ja. Aber der wird seinen eigenen Weg finden. Aber er wird, das ist immer so, ne? Der wird wenigstens in der ersten Zeit an dem Vorgänger gemessen werden. Und das wird spannend zu beobachten sein, wie er sich aus diesen großen Schuhen herausentwickelt. Aber wer es wird, ist vollkommen offen.
Aber es gibt natürlich so ein paar Namen, die da immer wieder gehandelt werden, so ein paar Schwergewichte, ich weiß nicht. Also da wird zum Beispiel auch immer der Luxemburger Jean-Claude Hollerich genannt, weil er sich bei der Weltsynode doch hervorgetan
never.
Hat.
Never, nicht zwei Jesuiten hintereinander, never.
Never, okay. Louis Tagler ist auch so ein Name, Kardinal.
Ja, Ausschlussprinzip, ja, der hat sich ja auch hier in seinem Amt im Vatikan ein bisschen um Kopf und Kragen regiert.
Mit Geld hat das nicht so gut gehabt. Zuppi ist interessant.
Das ist super interessant. Ja, auch der Parolin, der immer genannt wird. Also das sind aber alles so Leute.
Italiener.
Das, was ich Zuppi, ja genau.
Also sind Vorsitzender der italienischen Bischofskonferenz.
Der andere, der Parolin, ist der Stellvertreter.
Also, bevor ihr jetzt noch ein paar Namen in die Runde werft, vielleicht würde ich es ein bisschen neutraler formulieren. Was würde ich mir wünschen?
Ja, das hätte ich als nächstes jetzt gefragt. Ja. Praktisch so zum Beispiel als Schluss. Also genau aus Ihrer Perspektive. Ja, wie sollte sich dieser neue Papst empfehlen? Was würden Sie sich dann eben wünschen, ja genau.
Schiss los, Johanna.
Muss ich jetzt wieder die Vorlage geben. Also was würde ich mir wünschen? Also ich würde ihm ein paar Eigenschaften gerne zuschreiben. Und eine Eigenschaft ist tatsächlich, also sich nicht von den Extremen regieren zu lassen, auch da auch deutlich Kante zu zeigen, was nicht mehr geht. Und gerade im konservativen Lager, also das ist, glaube ich, eine gewisse Kontinuität oder eine gewisse Vereindeutigung vielleicht auch notwendig, da ein bisschen Grenzen zu ziehen. Dann muss er natürlich sozusagen, was den Rest angeht, integrieren können. Und gleichzeitig auch delegieren können. Also wenn von der Dezentralisierung die Rede ist, dann tatsächlich auch, man kann das jetzt institutionell auch absichern, aber tatsächlich das in konkrete Strukturen, in konkrete Prozeduren sozusagen zu übersetzen. Und dazu gehört eine Kompetenz und da bin ich nicht so euphorisch, wenn ich auf die Weltkirche gucke und auf die verschiedenen Kulturen. Wir brauchen eigentlich eine Persönlichkeit, die sozusagen ein in der Wolle gefärbter Demokrat ist mit entsprechenden Erfahrungen aus einem gesellschaftlichen Kontext stammend, wo Checks and Balances und bestimmte Grund sozusagen Imprägnierungen, was das Miteinander auch als Gesellschaft und als politisches Organ angeht, solche Kompetenzen da sind und der auch souverän handeln kann im Sinne von diplomatisch sich auch einigen und versuchen sozusagen verschiedene Kräfte zu bündeln. Und natürlich, also ich wünsche mir dann schon ein progressives, in der Hinsicht progressives und nicht konservatives Profil.
Einen wachen intellektuellen Zeitgenossen mit den Parametern, die Johanna Rahner gerade beschrieben hat und möglichst einer, der mit der Demokratie nicht fremdelt und der vielleicht einfach neugierig bleibt und noch nicht alle Antworten auf alle Fragen kennt. Mhm. Das wäre für mich das entscheidende Profil.
Herr Trubinski, welchen Papst würden Sie sich wünschen, wenn Sie es zu bestimmen hätten?
Ich hätte es beinahe gesagt, es ist ein Höllenjob, aber das verbietet sich ja in dem Zusammenhang, weil er ja tatsächlich so viele Dinge vereinen muss. Also eben, er muss die Kirche zusammenhalten, aber er muss sie aber trotzdem weiterführen. Eigentlich wünsche ich mir schon jemanden, der in seiner Weise auch ein Zeuge des Evangeliums ist. Also so, das hört sich jetzt so sehr poetisch an oder auch so ein bisschen unbestimmt, aber der doch dieses Besondere auch des Religiösen, der Gottesbotschaft, des Gottesgerüchts auch in diese Welt bringt. Und das ist ja oft ganz schön subversiv. Also das heißt eben, was ihr hier macht, ihr Trumps und Vans dieser Welt und auch Putins, das ist das Zweitletzte. Es gibt eine andere Wahrheit, eine andere Wirklichkeit, die an der werdet ihr euch messen lassen müssen. Das sind, glaube ich, Dinge, die erstmal so in diesem Grundzeugnis, also wer, was kann man in dieser Welt an Anderssein, an Besonderssein zeigen? Natürlich wird er sehr, sehr viele Reformen machen müssen. Also auch, man sagt immer, die Afrikaner sind so konservativ. Also man muss mal die Frauen in Afrika, in verschiedenen afrikanischen Ländern fragen.
Also viele Wünsche schon an diesem Papst. Ich muss Sie leider an dieser Stelle einbremsen, weil wir zum Schluss kommen müssen. Das war das SWR Kulturforum heute live zum Thema Der Papst ist tot. Welche Botschaft hinterlässt Franziskus? Herzlichen Dank an meine Gäste, an Professorin Johanna Rahner, Theologin der Universität Tübingen, Matthias Trubinski, Bonetti, Chefredakteur der Zeitschrift Public Forum, und an den Theologen Professor Thomas Schüller von der Universität Münster. Mein Name ist Silke Arning.